Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Zwei Journalisten werden von der CIA rekrutiert. Sie sollen einen berüchtigten Diktator ermorden. Doch es geht so einiges schief. Sie töten aus Versehen einen Leibwächter, einer der Journalisten wird fast von einem Tiger gefressen und dann werden ihm nicht von einem Tier, sondern von einem Videoassistenten ein paar Finger abgebissen. Schlussendlich sterben einige Menschen und der Song Firework von Katy Perry spielt eine zentrale Rolle. So, ja, wir haben ja diese und nächste Folge das Thema Serien und Filme. Hast du schon eine Idee, um welchen Film und den damit verbundenen Skandal es heute geht?
Also es klang für mich sehr nach Der Diktator. Es ist es, glaube ich, nicht.
Nee.
Ansonsten Katy Perry und Fireworks. Nee, keine Ahnung. Ich wusste nicht, ob das der Soundtrack zu irgendeinem Film ist.
Hast du dann vielleicht eine Ahnung, welcher Diktator hier ermordet werden soll? Es ist tatsächlich auch immer noch ein amtierender Staatschef.
Putin. Kim Jong-un.
Ja.
Ah, einer von den beiden, dachte ich mir. Stimmt, mit dem Tiger hätten, jawohl, Putin-Tiger würde auch passen.
Wir schauen uns jetzt doch mal gleich ein Kinoplakat von dem Film an. Da hättest du es dann spätestens gecheckt, nehme ich an.
Ah, doch, ja. Zumindest das Cover kommt mir bekannt vor. Das sind James Franco und Seth Rogen in der Hauptrolle. Ja, wie beschreibt man das jetzt am besten? Sind quasi vergrößert auf dem Plakat und darunter sind dann zwei Panzer, Explosionen, irgendwelche Bikini-Models. In der Mitte ist dann noch so ein Kerl, der eine ähnliche Frisur hat wie Kim Jong-un. Also wird das wahrscheinlich der sein. Grinst so auch es in die Kamera dann. Im Hintergrund ist eine Rakete, die startet. Und ja, der Name des Films ist Interview.
Genau. Wir sind heute also in Nordkorea und den USA. Und es wird eben um die Interview gehen. Das ist so eine Slapstick-Komödie mit einer echt überzogenen Storyline. So mit dem typischen Humor von Seth Rogen. Achtung, ich werde den Film heute spoilern. Ne, das ist aber klar wichtig, um verstehen zu können, wie aus einer Komödie, die wirklich niemand ernst nehmen kann, ein Symbol für Meinungs- und Pressefreiheit werden kann und auch noch geopolitische Konsequenzen hat. Also, falls ihr den Film noch schauen wollt, macht hier jetzt kurz Pause, zieht euch den Film rein und kommt dann natürlich nach 2 Stunden wieder zurück.
Das ist der wichtigste Part, ja.
Genau. Aber für alle, die darauf keinen Bock haben und den Film nicht gesehen haben, keine Sorge, ich fasse ihn jetzt gleich auch nochmal zusammen. Also keine Sorge, Nico, auch wenn du den Film nicht gesehen hast. Du weißt jetzt gleich Bescheid.
Was ist, wenn ich den noch anschauen will?
Das ist jetzt Pech.
Blöd gelaufen.
Du hast keine andere Wahl.
Ja.
Unsere lieben Zuhörer schon. Ich würde sagen, damit gehen wir rein, oder?
Ja.
Damit zu Anfang alle mal ein Feeling davon bekommen, wie so der Tenor dieses Films ist, habe ich mal einen Ausschnitt aus dem Trailer mitgebracht.
Sie werden das gefährlichste Land der Welt betreten. Kim Jong-uns Volk glaubt alles, was er ihm erzählt. Sogar, dass er mit Delfinen sprechen kann oder dass er weder uriniert noch Stuhlgang hat.
Wow, wow, wow. Sie meint, der Kerl macht weder Pipi noch Kacke?
Jeder muss Pipi und Kacke. Wo soll's denn sonst hin? Man würde explodieren.
Aber das mit den Delfinen stimmt. Kim muss sterben. Das ist die amerikanische Art.
Wie oft wollen die USA denn noch den gleichen Fehler machen?
So oft wie eben nötig. Wollen wir zusammen Kim Jong-un töten?
So was von, ich würde sehr gern Kim Jong-un töten.
Ja, also ich finde, man hört auf jeden Fall heraus, dass es jetzt keine Dokumentation ist oder irgendwie eine ernste politische Aufarbeitung in irgendeiner Form,
ja,
sondern halt einfach eine übertriebene Komödie mit Fremdscham und absurden Takes, ne, bisschen Pipi-Kaka-Humor auch mit dabei.
Ja, das klingt halt, als ob sich die USA wieder so ein bisschen lustig machen über Nordkorea.
Ja, genau. So oder so, dieser Film traut sich aber etwas, was sich nicht viele trauen. Und zwar macht dieser Film Witze eben über Nordkorea, über ein gefürchtetes Regime. Und nicht nur das, im Laufe des Films wird dann auch tatsächlich der amtierende Staatschef, der Diktator von Nordkorea, Kim Jong-un, getötet. So, starten wir mit der Filmzusammenfassung, damit klar wird, wie absurd diese Komödie wirklich ist. Achtung nochmal, Spoiler-Alarm.
Da hat sich die Filmzusammenfassung Deutsch 7. Klasse gelohnt jetzt gleich, ne?
Dann schauen wir mal, ob meine Deutschlehrerin aus der 7. Klasse danach stolz auf mich sein kann. Also, James Franco spielt Dave Skylark, einen Talkshow-Moderator, und Seth Rogen spielt Aaron Rappaport, den Produzenten der Sendung Skylark Tonight. Ja, und Skylark Tonight ist wirklich so eine US-amerikanische Talkshow, wie man sie sich so klassisch vorstellt. Da geht's null um Politik, sondern viel um Klatsch und Tratsch. Dave interviewt zum Beispiel Eminem, der sich dann plötzlich in der Sendung outet, was dann ein Riesending ist. Ansonsten geht es um Haarausfall bei Promis oder um Schönheits-OPs.
Also eine Bild-Talkshow.
Genau. Aber dann kommt eine ja recht unerwartete Gelegenheit. Und zwar sagt Kim Jong-un in einem Interview, dass einer seiner Lieblingsshows eben Skylark Tonight ist. Und Aaron, der Produzent, sieht da seine Chance, endlich in der Branche ernst genommen zu werden und den Stempel Trash-Talkshow ablegen zu können. Und deshalb schreibt er eine Presseanfrage, ob Dave denn Kim Jong-un interviewen könnte. Und tatsächlich, das Presseteam von Kim Jong-un meldet sich bei ihm, und kurz bevor es für Dave und Aaron dann wirklich nach Nordkorea geht, klopfen zwei CIA-Agents an ihr Apartment und wollen, hören wir da nochmal in den Trailer rein.
Die CIA wäre entzückt, wenn Sie beide ihn ums Eck bringen würden.
Ums Eck bringen? In der Eckkneipe?
Nein, nein, nein. Ums Eck bringen.
Sie wollen, dass wir den Führer von Nordkorea töten?
Ja.
Was?
Vor dem Interview verabreichen Sie ihm eine tödliche Dosis Gift. Sie müssen extrem vorsichtig im Umgang mit dem Rezinstreifen sein.
Ja, mei, ist ja ein praktischer Zeitpunkt, ne?
Also für die CIA auf jeden Fall, aber ich finde, man hört schon allein bei diesen Ausschnitten so deutlich raus, dass man das ja wirklich null ernst nehmen kann.
Ja, ja, klar.
Also.
Ja, ja.
Genau, also der Plan ist, dass Dave Kim Jong-un vor dem Interview vor laufender Kamera die Hand schüttelt. In seiner Hand klebt ein Pflaster und das Rezin darauf soll den Führer von Nordkorea nach 12 Stunden umbringen, dann, wenn die zwei schon wieder auf dem Rückflug in die USA sind. Das ist also der Plan von der CIA.
Clever, ein Pflaster, das merkt man ja überhaupt nicht.
Ja, das soll so in der Handinnenfläche kleben, dann schüttelt man und dann,
ja.
Du hast es schon verstanden? Ja, okay, ja, es ist schon.
Also, wenn ich dir jetzt ein Pflaster an die Hand kleben würde und du das 12 Stunden nicht merken würdest oder dir die Hände nicht waschen würdest, dann hättest du, glaube ich, ein ganz anderes Problem.
Ach so, nein, also das Pflaster klebt in Daves Innenhand,
ja.
Und darauf ist das Rezin.
Ach so.
Und nur durchs Händeschütteln überträgt sich das Gift dann.
Okay, okay.
Gut, haben wir das geklärt. In Nordkorea angekommen, läuft dann aber auch so einiges schief. Kurz nach ihrer Ankunft töten die beiden mit dem Pflaster aus Versehen einen Leibwächter von Kim Jong-un, der das Pflaster für einen Kaugummi hält bei der Sicherheitskontrolle. Der stirbt dann auch nach 12 Stunden auf echt eklige Art und Weise. Er muss sich übergeben, kotet sich ein und explodiert schließlich. Ja, aber in der Zwischenzeit ist auch so einiges passiert. Kim Jong-un und Dave Skylark haben eine Hammerzeit gemeinsam. Sie frühstücken und Kim Jong-un führt Dave durch den Palast. In Kim Jong-uns Garage steht dann ein fetter Panzer. Sie setzen sich rein, Skylark drückt einen Knopf und auf einmal dröhnt Firework von Katy Perry aus den Boxen. Und da bonden die dann auch richtig, machen eine Spritztour und feuern den Panzer sogar ab. Danach spielen sie Basketball und jede Menge junge Frauen in Dessous kommen aufs Spielfeld. Mit denen machen sie dann gemeinsam Party, die auch auf dem Plakat sind.
Ja.
Und so wie es wohl sein muss, hinterfragt Dave dann die ganze Mission. Die steht also kurz vor dem Scheitern. Aber dann bekommt Dave mit, wie Kim Jong-un in einer Runde mit seinen Generälen völlig ausrastet und meint, er würde auch 1 Milliarde Menschen töten, damit die Welt endlich sieht, was für ein mächtiger Führer er sei. Der Plan steht also wieder. Mittlerweile hat sich aber auch noch die Medienbeauftragte von Kim Jong-un angeschlossen. Sie möchte aber nicht, dass Kim Jong-un getötet wird, weil sonst einfach einer seiner Generäle seine Position einnehmen würde. Sie will eine Revolution und ein Umdenken bei den Nordkoreanern erreichen. Deshalb der neue Plan. Dave soll Kim Jong-un im Interview zum Weinen bringen, damit die Menschen vor den Fernsehern sehen, dass Kim Jong-un kein unangefochtener Gott ist, sondern auch nur ein Mensch. Und Dave schafft das dann auch tatsächlich mit seiner letzten Frage. Er fragt, fühlst du dich auch manchmal wie eine Plastiktüte vom Wind davongetragen und willst von vorn anfangen?
Ja, so eine Zeile aus Fireworks.
Genau. Ja. Und dann eskaliert die Situation. Aaron werden im Kontrollraum ein paar Finger von dem Assistenten abgebissen, habe ich ja schon am Anfang kurz erwähnt. Es wird viel rumgeschossen und auch Kim Jong-un schießt auf Dave, trifft aber nur seine kugelsichere Weste. Ja, und der Höhepunkt ist dann schließlich, wie Dave im Panzer sitzt, lautstark Firework hört und auf den Helikopter von Kim Jong-un schießt, der dann in Flammen aufgeht. Man sieht richtig, wie Kim Jong-un von den Flammen verschluckt wird. Die Atomwaffen, die Kim Jong-un in der Zwischenzeit in Position gebracht hat, werden wieder eingefahren. In Nordkorea gibt es eine Revolution und schließlich demokratische Wahlen. Das war einmal der Schnelldurchlauf des Films.
Schon lustig, so eine nüchterne Beschreibung von dem Film zu hören. Ich meine, klar, dass der nicht seriös ist oder ernst, das ja. Haben wir schon abgehandelt, aber es ist trotzdem so, also die Handlung ist ja ein vollkommener Fiebertraum.
Ja, genau. Es ist einfach ein Fiebertraum. Die Storyline ist voll überzogen, gerade wenn man sie so runterbricht. Ne? Wie ich, glaube ich, schon öfter jetzt erwähnt habe, kann man eigentlich nicht ernst nehmen.
Ja.
So auch brutale Szenen, ja, wenn Aaron zum Beispiel die Finger abgebissen werden oder Leute vom Panzer überfahren werden, wirken so lächerlich, dass man einfach irgendwie lachen muss. Und obwohl ich zum Beispiel null auf Komödien stehe, manchmal diese Jokes sind so plump,
ja,
dass man einfach schmunzeln muss zumindest.
Ja, also einfach so kommen so trocken gerade raus, ja.
Weißt du, da auch so dumm so um die Ecke bringen wie eine Eckkneipe, da denkst du dir, oh mein Gott.
Ja.
Ja.
Ja, man fasst sich an den Kopf, aber es ist so ein, irgendwie grinst man dann doch.
Ja, genau, ja. Genau. Was sagst du, jetzt hast du die Storyline gehört. Sollte sich ein amtierender Machthaber / in diesem Fall ein Diktator von so einem Film angegriffen fühlen?
Nachdem Herr Un nicht dafür bekannt nicht dafür bekannt ist, das stabilste Ego zu haben, denke ich mal, dass er sich schon angegriffen gefühlt hat, aber im Normalfall, also jeder normale Mensch sollte einfach drüber lachen und drüber wegsehen, aber dass das kein normaler Mensch ist, wissen wir, glaube ich, auch.
Genau, denn Nordkorea fühlt sich von diesem Film sehr angegriffen.
Klar.
Und deshalb starten wir jetzt von vorne.
Ich meine, man muss sagen, ein bisschen provokant ist es ja schon.
Ja.
Also es soll ja provozieren. Und vor allem, nachdem man weiß, was das für ein Kerl ist.
Ja. Ich muss auch sagen, Sony Pictures Entertainment, das ist die Produktionsfirma des Films, hat auch mit einem Shitstorm aus Nordkorea gerechnet, aber auf gar keinen Fall in diesem Ausmaß, das jetzt erreicht wird. Der Film ist noch nicht erschienen, er ist noch in der Postproduktion. Es ist Juni 2014. Hauptspielort des heutigen Skandals ist das beeindruckende Gebäude von Sony Pictures Entertainment in LA, Hollywood. Während bei Sony also die Interview geschnitten, mit visuellen Effekten unterlegt und der Ton bearbeitet wird, wendet sich Nordkorea an die Vereinigten Staaten. Demnach würden die USA dadurch, dass sie die Produktion des Films erlauben, zu Terrorismus aufrufen. Die Komödie sei eine kriegerische Handlung. Gleichzeitig droht Nordkorea mit, Zitat, entschlossener und gnadenloser Vergeltung, sollte der Film trotzdem veröffentlicht werden.
Das klingt ja fast nach einer Sache, die Donald Trump sagen würde.
Leider, ja. So wirklich beunruhigt ist davon jetzt noch niemand. Der Film soll trotzdem Weihnachten 2014, genauer gesagt am 25. Dezember, in die Kinos kommen. So easy nimmt man das bei Sony jetzt aber trotzdem nicht. Also die Verantwortlichen haben, wie eben gesagt, schon mit einem Shitstorm gerechnet, aber jetzt nicht unbedingt damit, dass gleich die USA eingeschalten werden und daraus ein internationales Politikum wird. Bei Sony wird jetzt intern diskutiert, ob vor allem Kim Jong-un tatsächlich so überzogen, brutal und sehr grafisch sterben soll oder ob man besonders detaillierte Szenen etwas abmildern sollte. Denn, was auch ein sehr zentraler Punkt ist, die Muttergesellschaft von Sony, also Sony Group Corporation, hat ihren Hauptsitz in Tokio in Japan, hat also allein schon wegen der geografischen Nähe ein höheres, zumindest gefühltes Sicherheitsrisiko. Also wird dann auch entschieden, sehr grafische Bilder abzuschwächen. Trotzdem soll der Film weltweit in die Kinos kommen. Bei Sony Pictures ahnt zu diesem Zeitpunkt wirklich noch niemand, wie weit Nordkorea gehen wird, um die Veröffentlichung des Films zu verhindern. Hast du eine Idee, was als nächstes passiert?
Wenn ich jetzt mal rein politisch denke, dann wird der US-Botschafter einbestellt, wenn es einen gibt. Wahrscheinlich nicht in Nordkorea, ne? Ja, geht das dann so Richtung in die politische Ebene jetzt schon? Oder wird das erstmal mit, wir drohen euch, Kuba einzunehmen oder so?
Schwierig zu beantworten, weil es ist ja schon politisch dadurch, dass Nordkorea und die USA sich jetzt mit einer Komödie auseinandersetzen.
Ja.
Nee. Ich erzähle einfach mal weiter, weil diese Frage zu beantworten ist schwierig, okay, weil der ganze Skandal ist irgendwie politisch.
Ja, ja. Nein, ich meinte, dass jetzt halt so politische Aktionen getätigt werden, eben wie einen Botschafter einzubestellen oder sowas. Oder ob du dann eine Delegation in die USA schickst, um zu verhandeln oder sonst irgendwie was.
Also Sanktionen wird es später geben, aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. In den nächsten Monaten verschaffen sich Hacker, wahrscheinlich vom nordkoreanischen Geheimdienst, unbemerkt Zugang zum Netzwerk von Sony Pictures. Wie genau es die Hacker ins Netzwerk geschafft haben, ist unklar. Aber wahrscheinlich haben sie E-Mails an Mitarbeiter geschickt. Wenn die dann auf die Links oder die Anhänge in den Mails geklickt haben, hatten die Hacker Zugriff auf den Rechner. Und so können sie in immer mehr Computer eindringen. Also kleiner Reminder, nicht einfach gedankenlos auf Anhänge oder Links in E-Mails klicken, gerade wenn der Absender dubios ist.
Es könnte Kim Jong-un sein.
Genau. Die Hacker spionieren auf jeden Fall über Monate Sonys Netzwerk aus. Sie finden unter anderem zahllose Passwörter. Die Passwörter sind teils in Klartext gespeichert und auch nicht besonders schwer zu finden. Es gibt einen Ordner mit dem Titel Passwords. Darin Excel-Tabellen, Word- und PDF-Dateien. In diesem Ordner befinden sich einfach tausende Passwörter aus allen Abteilungen des Konzerns, unter anderem Zugangscodes zu internen Computern, zu diversen Social-Media-Accounts, zu internen Servern oder auch Firmenaccounts bei Amazon oder FedEx.
Ja, an dem Punkt würde ich sagen, selber schuld. Also da bittest du ja quasi drum.
Ja, vor allem. Später habe ich noch mehr Beispiele mitgebracht, wo, sagen wir es mal so, Sony dezent auf Datenschutz geschissen hat. Entschuldigung, wo sie den Datenschutz etwas vernachlässigt haben. Und Willst du mal raten, wie ein genutztes Passwort lautet? Werd nicht zu kreativ.
Passwort 123.
Das wäre auch gut.
Oder 12345 haben wir natürlich auch wieder.
Klassiker.
Viermal die Null oder fünfmal die Null.
Fast. Sony Pictures. Klein und zusammengeschrieben.
Das wäre dann das nächste, ja. Also statistisch gesehen sind die häufigsten Passwörter immer noch 12345 6.
Ich weiß.
Und so, also diese Kategorie. Das ist schon beunruhigend ein wenig.
Ich kenne sogar auch zwei Leute, deren Handycode 1-6 ist, ja.
Ja, Handycode ist ja nochmal besser, weil da hast du ja auch Zugriff auf Online-Banking und alles. Wenn der Handycode 12345 6 ist, ja, dann kannst du ja, also man kann ja mit dem Handy mittlerweile bezahlen. Und dafür brauchst du ja nicht mehr als ein Handycode.
Hä, ich schon. Ich brauche dann noch mein Gesicht.
Naja, und wenn das Gesicht gerade nicht funktioniert, dann gibst du den Handycode nochmal ein.
Nee, da muss ich meinen Bankcode eingeben.
Echt?
Ja.
Ich nicht. Egal. Solltet ihr so euch ertappt so fühlen, ändert euren Code einfach.
Jeder probiert das als erstes. Ja, über Monate hinweg checken die Hacker jetzt alles ganz genau ab. Welche Software nutzt Sony? Wo werden wertvolle Dateien gespeichert? Wo Filme oder Mitarbeiterinformationen aufbewahrt? Bis zum 24. November 2014 haben die Hacker 100 Terabyte Daten kopiert. Das sind einfach so viele Daten, wie auf über 23.300 DVDs passen. Der 24. November startet ganz normal. Es ist ein warmer und sonniger Montag. Schon um 8 Uhr morgens liegen die Temperaturen in LA bei über 26 Grad. Amy Pascal betritt wie jeden Morgen die große Empfangshalle von Sony Pictures. Sie ist eine sehr schicke Frau und eine der wenigen, die es in der männerdominierten Filmbranche bis ganz weit nach oben geschafft hat. Ihre Absätze klackern über den Boden. Sie hat eine steile Karriere hinter sich. Jetzt ist sie Co-Vorsitzende bei Sony Pictures und schon über 20 Jahre im Konzern. Unter ihrer Leitung sind unter anderem das Spider-Man-Franchise, mehrere James-Bond-Filme oder Breaking Bad produziert worden. Man kann also sagen, die Frau hat's geschafft.
Ne? Klingt erfolgreich, ja.
Klingt ganz erfolgreich. Wie jeden anderen Arbeitstag setzt sie sich an ihren PC, so wie die anderen Mitarbeiter auch. Doch anstatt des Anmeldescreens sehen sie das. Aber warte, bevor du beschreibst, stellt euch bitte alle noch digitale Gewehrschüsse vor. Und Nico, du musst den Text in einer dunklen, wenn möglich verzerrten Stimme vorlesen, damit das Feeling bisschen aufkommt. So war es nämlich auch für alle Mitarbeitenden, die an dem Tag ihre Rechner hochgefahren haben.
Um Himmels Willen. Es ist ein Hintergrund, der ein bisschen aussieht wie ein billiger Halloween-Film aus den 60er Jahren.
Das trifft gut,
also das
gut,
ist so ein,
ja,
wirklich so ein ganz komischer Totenschädel, der so ganz finster reinblickt ins mit Skelett, also Körper auch noch, so ganz langen Fingern, einer Totenkopfspinne, leuchtend grün unten in der Ecke. Es sieht aus, als ob die alle in so einer Höhle drin wären und jetzt wirklich so versuche, dich zu erschrecken. Ja, verzerrt sprechen kann ich jetzt leider nicht, aber ich lese ganz normal vor. Es steht, hacked by hashtag GOP, warning. We've already warned you and this is just the beginning. We continue till our request be met. Okay, grammatisch ist auch gut. We've obtained all your internal data, including your secrets and top secrets. If you don't obey us, we'll release data shown below to the world. Determine what will you do till November the 24th, 11 p.m. Data link. Und dann sind da so ein paar Links mit Sony Pictures Stock Footage. Ja, den Rest kann ich nicht entziffern, das sind einfach ganz random Links.
Ja, wir sprechen jetzt ja noch drüber dann gleich.
Ja.
Genau, aber was steht denn da? Willst du es
Achso, soll ich noch übersetzen? Ja,
würde
ja
ich schon sagen.
Ja, wir haben euch gewarnt, das ist nur der Anfang. Wir werden weitermachen, bis unsere Forderungen erfüllt werden. Wir haben alle eure internen Daten inklusive der Geheimnisse und Top-Geheimnisse. Wenn ihr uns nicht folgt, dann werden wir das veröffentlichen. Ihr könnt entscheiden, was ihr tun wollt, bis zum 24. November, 11 Uhr nachts. Und dann so genau. Ein paar Links.
Genau, perfekt. Weiter heißt es noch, dass man auf seinem persönlichen Twitter- oder Facebook-Account die eigene Firmenmail posten soll. Dann würde man kontaktiert werden. Die Forderung wird dann auch relativ schnell klar. Sony soll die Interview zurückziehen. Für was könnte denn jetzt GOP stehen?
GOP.
Es ist jetzt nicht super offensichtlich.
General Order Police. Oder Group of People.
Ich finde das gerade gar nicht so schlecht. Aber es ist falsch.
Schade.
Guardians of Peace. Mm. Also noch erhabener, naja, als du gerade es dir ausgedacht hast. Ja. Auf jeden Fall ist das eine Hackergruppe, die wahrscheinlich von Nordkorea finanziert wird.
Hm.
Unter den Mitarbeitern bricht jetzt verständlicherweise Panik aus. Sony Pictures hat natürlich von jedem einzelnen von ihnen Sozialversicherungsnummern, Adressen und Co. und hat auf diese Daten wahrscheinlich nicht gut genug aufgepasst. Hm. So deutet es auf jeden Fall die Drohung an. Gleichzeitig melden sich jetzt die ersten Medienvertreter, die von den Verantwortlichen von Sony Stellungnahmen hören wollen. Denn du kannst es dir vorstellen, der Hack hat sich sehr schnell herumgesprochen und ist innerhalb kürzester Zeit nahezu weltweit in den Nachrichten. Sollten die Hacker wirklich an Top Secrets gekommen sein, wäre das eine beispiellose Attacke auf einen Unterhaltungsgiganten wie Sony. Gleichzeitig muss auch der Betrieb am Laufen gehalten werden, ohne E-Mails oder Zugriff auf die PCs. Ja, denn die Hacker haben mithilfe einer Schadsoftware alle Dateien von den Computern gelöscht. Die komplette Infrastruktur von Sony Pictures ist praktisch nicht mehr existent. Sonys IT-Spezialisten versuchen verzweifelt noch, irgendwelche Daten zu retten, aber ohne Erfolg. Um wenigstens etwas weiterarbeiten zu können, werden jetzt Whiteboards herausgeholt und das Management-Team bekommt alte Blackberries aus dem Keller, die da noch herumlagen. Zum Glück muss man sagen, denn die einzige Kommunikation, die noch möglich ist, die noch übrig geblieben ist, geht eben über Handys.
Das ist super bei so einem großen Medienkonzern.
Das ist wirklich der Super-GAU. Mhm. Überall brennen Feuer. Der Konzern ist massiv attackiert worden. Die Verantwortlichen entscheiden sich trotzdem dagegen, den Forderungen nachzukommen und lassen sich nicht einschüchtern. Zu diesem Zeitpunkt ist auch noch nicht klar, an wie viele Daten die Hacker tatsächlich gekommen sind. 5 Tage, nachdem sie die Forderungen gestellt haben, machen die Hacker ernst. Die ersten Daten werden geleakt. Und was wird wohl als erstes bei einem Unterhaltungskonzern geleakt?
Künftige Projekte?
Richtig, Filme, ja. Unter anderem landet Fury oder auf Deutsch Herz aus Stahl mit Brad Pitt auf Filesharing-Plattformen, wo jeder den Film gratis herunterladen kann. Der Film ist gerade erst in den Kinos erschienen und wird innerhalb von kurzer Zeit über 1 Million Mal heruntergeladen.
Tja.
Ja. Aber nicht nur der Film wird illegal ins Netz gestellt, sondern auch noch 4 weitere, die noch nicht mal ihre Premiere gefeiert haben. Und zwar Annie, Still Alice, Mein Leben ohne Gestern, Mr. Turner und To Write Love on Her Arms. Das allein ist ja schon ein immenser wirtschaftlicher Schaden. Mhm. Wir kommen ganz am Ende noch dazu, wie viel Sony dieser Hack gekostet hat oder zumindest wie hoch Experten den Verlust schätzen. Mhm. Nur ein paar Tage später folgt der nächste Leak. Die Hacker veröffentlichen die Gehälter der Geschäftsführung. Darauf folgen Scans der Reisepässe bekannter Schauspieler, Filmbudgets und Sozialversicherungsnummern von Mitarbeitern, frei zugänglich im Internet. Um das nochmal deutlich zu machen. Du willst die Handy- oder Telefonnummer von Tom Cruise oder George Clooney? Kein Problem. Dich interessiert die Sozialversicherungsnummer von Sylvester Stallone? Nach ein paar Klicks kennst du sie. Die Liste ist wirklich endlos. Tausende private Handynummern, Post- und E-Mail-Adressen, Kreditkartenzahlen oder Versicherungsnummern stehen im Netz. Darüber hinaus Gehaltslisten, Verträge, unveröffentlichte Kinofilme, das Drehbuch für den neuen James Bond, interne E-Mails, Geschäftspläne, Passwörter und Zugangscodes, you name it.
Schön.
Also einmal alles komplett nach außen gedreht. Und für eine Person werden die Leaks jetzt richtig, richtig unangenehm. Und das aus meiner Sicht auch zu Recht. 1,5 Wochen nach der Drohung der Hacker werden E-Mails von Amy Pascal, also der Co-Vorsitzenden von Sony Pictures, und dem Filmproduzenten Scott Rudin veröffentlicht. Und diese machen wieder weltweit Schlagzeilen. In den Mails geht es unter anderem um Angelina Jolie. Scott Rudin bezeichnet sie da als minimal talentierte, verwöhnte Göre.
Ja.
Kann jetzt jeder seine eigene Meinung dazu haben?
Ich meine, das ist eine Branche voller Starallüren und Oberflächlichkeiten.
Korrekt.
Das ist jetzt nicht so überraschend, finde ich.
Ja. Jetzt kommen wir aber zu einem besonders bodenlosen E-Mail-Austausch zwischen den beiden. Und zwar schreiben die beiden kurz vor einem Treffen mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama. Sie machen darüber Witze, was wohl Obamas Lieblingsfilme sind, und kommen dabei auf Django Unchained oder 12 Years a Slave.
Boah, das ist schwierig.
Übel, oder?
Das ist ganz schwierig.
Ja, schwierig, das geht gar nicht.
Ja, das meinte ich damit.
Oh ja, ja, dachte ich mir schon, ja. Ich wollte es nur noch mal ganz klar herausstellen.
Boah. Wie sicher musst du dich fühlen, um sowas über den mächtigsten Mann der Welt über deine berufliche E-Mail-Adresse zu schreiben?
Ja, genau. Nochmal festgehalten, es war auch kein verschlüsselter E-Mail-Verkehr. Ich meine, gibt's ja auch. Du kannst ja auch E-Mails sichern.
Ja, aber trotzdem, also schlimm genug, dass du das überhaupt machst. Aber sprachlos.
Ja, genau, sprachlos. Amy Pascal hat es Jahre später, jetzt muss ich das richtig zusammenkriegen, in einem Interview mal so gerechtfertigt, dass die beiden halt schon so lange befreundet sind, dass man von außen nicht begreifen kann, wie deren Art von Kommunikation eben ist.
Ach so, das heißt, wenn man lange befreundet ist, ist Rassismus in Ordnung.
Genau, das habe ich mir dann auch gedacht. Also sag mal.
Ach, dann.
Ja, also zu Recht ein riesiger Aufschrei in den Medien. Beide entschuldigen sich im Nachhinein dann auch besonders für die rassistischen Witze. Außerdem kommt heraus, dass intern über Adam Sandler Filme gelästert wird. Oder, was auch für Riesenschlagzeilen sorgt, der Gender Pay Gap beim Film American Hustle. In den veröffentlichten Dokumenten ist einsehbar, dass Jennifer Lawrence 7% vom sogenannten Back-End Compensation bekommt. Das ist die Entlohnung sozusagen, die auf dem Erfolg des Films an den Kinokassen basiert. Ihre männlichen Kollegen bekommen 9%. Ja, das Filmstudio steht jetzt endgültig in Flammen. Die Guardians of Peace fordern mittlerweile auch ganz offiziell und nicht mehr nur indirekt, dass die Interview nicht veröffentlicht werden soll. Und auch die Schützer des Friedens, wie sie ja auf Deutsch heißen, bezeichnen den Film als terroristisch. Oh Wunder. Nordkorea bestreitet übrigens, dass sie irgendetwas damit zu tun hätten, aber nennen die Tat der Hacker gerecht.
Na dann.
Jetzt haben wir den 16. Dezember 2014. Kleine Erinnerung, die Interview soll in nicht mal 1,5 Wochen in den Kinos erscheinen. In den Postfächern einiger Journalisten in den USA poppt jetzt eine neue E-Mail auf. Darin drohen die Guardians of Peace explizit mit Terrorangriffen auf Kinos, sollten diese sich dazu entscheiden, den Film zu zeigen. Das FBI stuft diese Drohungen zwar als haltlos ein, trotzdem entscheiden sich die großen Kinoketten in den USA wie AMC oder Cinemark dazu, den Film nicht zu spielen. Auch verständlich, weil sie ihre Besucher halt auf gar keinen Fall in irgendwelche Gefahr bringen wollen. Die Verantwortlichen gehen halt lieber auf Nummer sicher und verzichten damit auf den Umsatz, die dieser Film über die Weihnachtsfeiertage eingebracht hätte. Auch wenn sogar das FBI sagt, nee, glauben wir nicht, aber ich finde es schon nachvollziehbar auf jeden Fall. Für Sony ist die Situation jetzt natürlich nicht sehr gut. Der Konzern hat mittlerweile rund 44 Millionen US-Dollar an Produktions- und Marketingkosten in den Film gesteckt und jetzt will ihn kaum noch ein Kino zeigen. Die Sony Pictures-Vorsitzenden setzen sich mit Sicherheitsexperten hin und entscheiden, dass die Premiere in New York und schlussendlich auch die komplette Kinoveröffentlichung abgesagt werden. Am 19. Dezember gibt auch Präsident Obama jetzt eine Stellungnahme zu der ganzen Thematik ab. Eine Journalistin fragt ihn, ob er denkt, dass es ein Fehler von Sony Pictures gewesen sei, den Kinostart von The Interview abzusagen. Hören wir doch mal in seine Antwort rein. Ich habe die ein bisschen zusammengekürzt.
Yes, I think they made a mistake. We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. Because if somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie, imagine what they start doing when they see a documentary that they don't like, or news reports that they don't like. Or even worse, imagine if producers and distributors and others start engaging in self-censorship because they don't want to offend the sensibilities of somebody whose sensibilities probably need to be offended.
Zusammengefasst sagt er, ich glaube, die haben einen Fehler gemacht, weil wo würden wir leben, wenn wir uns von einer Diktatur einschränken, zensieren lassen oder von einer ausländischen Diktatur, dass wir uns hier in den USA zensieren lassen. Wo fängt das an jetzt bei einem satirischen Film? Aber was ist, wenn es dann Richtung Doku oder Newsstück geht oder sonst irgendwas? Oder noch schlimmer, wenn die Producer anfangen, sich selbst zu zensieren, weil sie Angst haben, irgendwen damit zu beleidigen.
Genau. Und
ich meine, ja, Unrecht hat er nicht. Die Frage ist, mit welcher Mentalität geht man daran, finde ich? Weil natürlich darf man sich von anderen da nicht eben zensieren lassen, weil sonst ist die Pressefreiheit ganz schnell ganz weit weg. Aber auf der anderen Seite will man ja auch sicher gehen, dass alle Leute sicher sind. Und wenn da mit Anschlägen gedroht wird oder ähnliches, dann finde ich, sollte man so ein Unternehmen vielleicht auch einfach nicht alleine lassen. So, also da, sich dann dahinzustellen und zu sagen, finde ich schwierig, ich glaube, die haben einen Fehler gemacht. Das ist für mich nicht genug, also wenn es vor allem in diese Ausmaße geht.
Um Obama ein bisschen in Schutz zu nehmen, das habe ich vorne weggecuttet, hat er auch am Anfang gesagt, er kann es voll nachvollziehen, weil Sony natürlich seine Mitarbeiter schützen will und all das. Wir kommen ja noch später dazu, was die USA dann gemacht haben, um dem auch irgendwie entgegenzuwirken. Ich glaube, das war halt das erste Mal auch, dass es zu so einer Situation gekommen ist, dass eine Diktatur aufgrund eines Films ja die oberste Weltmacht dermaßen attackiert hat.
Ja.
Also da geht es ja nicht mal mehr nur um Sony Pictures als Konzern, als Unternehmen, sondern ja um die gesamte USA, in der dann die Meinungs- und Pressefreiheit, wie du ja schon gesagt hast, eingeschränkt werden soll. Und was man vielleicht noch zwischen den Zeilen raushören konnte, ist, dass die amerikanische Regierung mittlerweile auch ganz offiziell Nordkorea eben beschuldigt, hinter dem Angriff zu stecken.
Ja, er hat ja auch gesagt, irgendwie eine Diktatur, also.
Genau, genau.
Ja.
In den sozialen Medien sind sich auf jeden Fall auch viele Nutzer einig, dass Sony eingeknickt ist und ein Diktator jetzt gewonnen hat. Aber es ist natürlich auch relativ einfach, das dann auch zu sagen, wenn man eben nicht der Verantwortliche für Tausende, Zehntausende Mitarbeiter ist. Aber klar auch, Sony will den Film auch nicht einfach fallen lassen. Die haben da jetzt ja schon schließlich Millionen rein investiert und die Interview hat ja durch die ganze politische Debatte auch viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn auch ungewollt, zumindest in diesem Ausmaß.
Ja, mehr Marketing geht ja eigentlich fast nicht, ne?
Man sagt ja auch sogar noch, es gibt keine schlechte PR.
Also selbst jetzt, nachdem wir jetzt drüber reden, würde ich mir diesen Film anschauen, einfach um zu sehen, was genau, weil du kannst es natürlich erklären, so viel du willst, aber du musst ja selber einen Eindruck verschaffen dann eigentlich.
Ja.
Und deswegen habe ich mir jetzt schon die ganze Zeit gedacht, okay, ich gucke mir den heute Abend an oder morgen oder so.
Du, ich finde den Film auch sehr kurzweilig. Ja. Auch wenn ich normalerweise so auf so plumpe Komödien nicht stehe, man kann sich den schon gut in 2 Stunden reinziehen.
Ja, eben, deswegen. Ja. Und vor allem, wenn du da mittendrin steckst und dann, selbst wenn der US-Präsident sich dann dazu äußert, natürlich.
Über eine Komödie,
ja, weißt du, das ist ja nicht mal irgendwie schlechte Presse oder so, das ist einfach Aufmerksamkeit und Interesse, Neugierde, die da geweckt wird.
Ja. Einige unabhängige Kinos, die nicht den großen Ketten angehören, haben sich dazu jetzt auch bereit erklärt, den Film trotzdem zu zeigen. Außerdem soll die Interview auf verschiedenen Plattformen online geliehen oder gekauft werden können. Und der Film spielt so innerhalb des ersten Monats auch tatsächlich über 40 Millionen Dollar ein. Was dafür, dass man bedenkt, dass der Film nie großflächig in Kinos gezeigt wurde, schon ja rekordverdächtig sein könnte. Mhm. Aber natürlich, wie sollte es heute in diesem Fall auch anders sein, landet auch die Interview auf File-Sharing-Seiten. So, schauen wir jetzt mal auf die Ermittlungen, bevor wir wieder zu Sony Pictures kommen. Die USA haben ja relativ schnell Nordkorea beschuldigt, hinter dem Hack zu stecken. Und das war nur deshalb möglich, weil der amerikanische Geheimdienst, die NSA, die nordkoreanische Hacking- und Cyberinfrastruktur schon jahrelang ausspioniert hat. Normalerweise weiß die Öffentlichkeit solche geheimen Infos ja nicht. Aber auch dieses Dokument der NSA ist geleakt worden. Sehr viele Leaks diese Folge auf jeden Fall.
Keine gute IT-Sicherheit.
Keine gute. Wegen der jahrelangen Erfahrung konnte die NSA den Hack dann auch relativ schnell eben Nordkorea zuschreiben. Mithilfe der NSA-Spionage konnten dann FBI-Ermittler auch 3 nordkoreanische Hacker identifizieren. Einer davon ist Park Jin-hyuk. Ich hoffe, es war einigermaßen okay. Das amerikanische Justizministerium hat die Anklageschriften lange unter Verschluss gehalten. Mittlerweile sind sie aber veröffentlicht. Darin heißt es, dass das FBI davon ausgeht, dass die Hacker wohl zu der sogenannten Lazarus-Gruppe gehören. Das ist eine berüchtigte Hackergruppe, die augenscheinlich zum nordkoreanischen Militär gehört. Demnach hat unter anderem Buck jahrelang in China für ein Tech-Unternehmen gearbeitet, das aber nur Tarnung für das Lab 110 in Pyongyang fungiert, was wiederum Teil des nordkoreanischen Geheimdienstes ist. Vielleicht kommt ja die Frage auf, warum operiert denn der nordkoreanische Geheimdienst von China aus? Wahrscheinlich können Hacker da ihre Spuren im Internet leichter verwischen und das chinesische Internet ist auch einfach weniger zensiert als das nordkoreanische. Naja. Das FBI hat die mutmaßlichen Täter auf jeden Fall nie zu fassen gekriegt. Und der Lazarus-Gruppe werden tatsächlich auch zahlreiche weitere Verbrechen zugeordnet, wie zum Beispiel digitale Banküberfälle, Diebstahl von Kryptowährung oder Erpressung mit Ransomware. Da verschlüsseln Hacker Computer mithilfe einer Schadsoftware so lange, bis Lösegeld gezahlt wird. Diese Verbrechen sind natürlich im ganz großen Stil durchgezogen worden und haben Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Es ist wohl klar geworden, das waren echte Profis. Trotzdem ist es für ein großes Unternehmen wie Sony natürlich, sagen wir mal, peinlich, so einfach gehackt werden zu können. Vor allem, wenn man bedenkt, wie leicht Sony es den Hackern doch auch gemacht hat. Und man, glaube ich, ja schon ein bisschen an der einen oder anderen Stelle rausgehört.
Ja, zumindest mal mit den Passwörtern und allem drum und dran. Also es klang nicht wirklich danach, als ob die Sicherheitsmaßnahmen, die IT-Sicherheitsmaßnahmen so ausgeprägt waren.
Kann man so sagen. Sony Pictures Entertainment sichert so wie jedes Unternehmen seine Server mit einer Firewall und mit Virenscannern, um Angriffe von außen abzuwehren. Aber anscheinend gab es nur einen äußeren Schutzwall. Sobald die Hacker diesen überwunden hatten, konnten sie dann die Rechner im Unternehmen vollständig kontrollieren. Und dann lagen die meisten der Daten auch völlig unverschlüsselt eben auf den Servern. In über 10.000 Excel-Tabellen waren zum Beispiel teils brisante Daten festgehalten, wie persönliche Daten von Mitarbeitenden, zum Beispiel Beurteilungen oder auch medizinische Atteste. In den Tabellen wurden aber auch Filmetats und so weiter und so fort festgehalten. Ich habe ja vorher schon ein paar Beispiele genannt. Vieles, was auf jeden Fall nie an die Öffentlichkeit kommen sollte. Rate mal, wie viele von den über 10.000 Excel-Tabellen waren mit einem Passwort gesichert?
Keine.
Ein bisschen mehr.
Okay, 10.
35.
Immerhin.
Sogar. Von über 10.000.
Stark.
Ja. Also, dass fahrlässig mit sensiblen Daten umgegangen worden ist, ist, glaube ich, spätestens klar geworden, eben als ich von den Passwörtern auch erzählt habe. Aber ich habe noch zwei weitere Beispiele dabei. Zum Beispiel haben sich Topmanager von Sony ein Drehbuch versehen mit der Nummer 44, also es war noch anonymisiert, per Mail hin und her geschickt. Obwohl es ganz klar mit dem Hinweis Do Not Copy versehen war, wurde das Drehbuch mehrfach kopiert und eben verschickt. Hat der Produzent sogar dazu geschrieben, bitte nicht kopieren.
Ja. Hat super funktioniert.
Ja. Oder in einer Excel-Tabelle waren die 49 Spitzenverdiener, die alle über $900.000 im Jahr machen, festgehalten. Ne, die wurden ja mit als erstes geleakt. Diese Tabelle war sogar anfangs mit einem Passwort gesichert. Aber das war wohl irgendjemandem zu mühsam. Deshalb war die Datei nochmal angelegt worden, dieses Mal ohne Zugangssperre.
Eieiei.
Das Dramatischste aus meiner Sicht ist aber, dass die Sozialversicherungsnummern und persönlichsten Infos von rund 50.000 teils ganz normalen Mitarbeitenden oder früheren Angestellten im Internet gelandet sind, einfach weil Sony damit so fahrlässig umgegangen ist. Dann kann man sich ja heutzutage auch einfach gut vorstellen, was mit solchen Daten gemacht werden kann. Da kann ja alles dabei sein, von Kreditkartenbetrug bis hin zu Identitätsdiebstahl.
Ja.
Sony Pictures hat dann auch jedem Betroffenen versprochen, ein Jahr lang einen Service zu finanzieren, der solche Daten zu löschen versucht. Sony geht auch gegen die Betreiber von Webseiten vor, die diese Daten veröffentlicht haben. Allerdings, ich glaube, das ist auch jedem bewusst, ist es halt super schwer, solche Sachen wieder aus dem Netz rauszukriegen, denn Daten können jederzeit kopiert und wieder hochgeladen werden. Die stehen jetzt teils immer noch im Internet.
Ja, einmal im Internet. Ja. Immer. Da, also das ist ja, das weiß man ja.
Und das ist tatsächlich auch ein großer Kritikpunkt an der Berichterstattung, denn auch seriöse Quellen haben nicht nur darüber berichtet, dass Sony gehackt wurde, sondern auch explizit, was in den Daten drin stand, die ja illegal beschafft worden sind und das durch eine nordkoreanische Hackergruppe. Ich persönlich finde, dass bei einigen Stories schon das öffentliche Interesse definitiv überwiegt, wie wenn zum Beispiel Führungskräfte rassistische Witze machen oder wenn weibliche Schauspielerinnen deutlich weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Aber zum Beispiel sind teils Sozialversicherungsnummern immer noch frei zugänglich bei WikiLeaks einsehbar. Denn WikiLeaks hat die geklauten Daten 1:1 online gestellt.
Daran sollte ja auch eigentlich kein öffentliches Interesse bestehen an genau, privaten das meine ich, Informationen.
Ja. Ja.
Also klar, rassistische Kommentare über den US-Präsidenten, das daran besteht natürlich ein berechtigtes öffentliches Interesse, ja, vor allem von hochrangigen Sony-Mitarbeitern, was jetzt die Öffentlichkeit mit irgendwelchen zufälligen Sozialversicherungsnummern anfangen soll, weiß ich nicht.
Ja, worüber sich ja nur Kriminelle freuen.
Richtig.
So, was sind denn die Konsequenzen dieses Skandals? Sony hat seine IT-Sicherheit komplett überholt. Durchaus
komisch.
Sinnvoll. Amy Pascal ist nach dem Hack zurückgetreten, hat aber innerhalb von Sony ihre eigene Produktionsfirma gegründet.
Ah ja, also es ist quasi für die Öffentlichkeit nach dem Motto, ich ziehe Konsequenzen, aber das Unternehmen hat sie da ganz gut aufgefangen.
Genau so ist es, ja. Wie hoch der Schaden für Sony Pictures jetzt genau war, konnte ich nicht herausfinden und ich glaube, das ist auch relativ schwierig zu bestimmen. Aber Expertenschätzungen, die ich gefunden habe, reichen von 100.000 bis zu 500.000 Dollar.
Also ich hätte jetzt allein durch die geleakten Filme gedacht, dass da pro Film so um die 150.000 Dollar an eben zumindest fehlenden Einnahmen durch Kinos und sowas zusammenkommen.
Mhm.
Also das waren, wie viel waren das dann? 4, 5, glaube ich, ne?
5 Filme insgesamt, wobei ich ehrlich gesagt aber auch nur einen kannte.
Das ist richtig, ja, dann wird es wahrscheinlich bei den anderen ein bisschen weniger gewesen sein. Aber allein durch die Filme plus die Kosten von Anwälten etc., also der ganze Verwaltungsaufwand, eine komplett neue IT-Struktur, weil es wurden ja auch alle Daten gelöscht und alles, also da klingt für mich 500.000, was ja die Obergrenze von den Schätzungen war, relativ wenig.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach sehr schwer abzuschätzen. Ich kann mir, so wie du auch, durchaus vorstellen, dass es noch mehr sein könnte. Es ist halt schwierig abzuschätzen. Zum Beispiel das Drehbuch vom neuen James Bond wurde ja auch veröffentlicht. Da glaube ich jetzt nicht, dass es zum Beispiel viel Miese gemacht hat, was auch einige trotzdem aufgelistet haben zum Beispiel. Ich glaube halt schon, das Größte war, dass eben diese 5 Filme veröffentlicht worden sind.
Mhm.
Und halt auch der immense Image-Schaden.
Mhm. Ja.
Ich meine, den kann man ja auch nicht wirklich beziffern zum Beispiel.
Ja, ja, natürlich.
Was sich ja auf jeden Fall festhalten lassen lässt, ist, dass die Interview nie flächendeckend eben in die Kinos gekommen ist. Und wegen der ganzen Kontroversen und die hohe Präsenz auch in den Medien hätte der Film wohl mehrere 100 Millionen Dollar einspielen können.
Ja.
Ne, darüber haben wir auch schon geredet, diese ganze PR im Endeffekt.
Ja, ja, du schaffst ja eine Neugierde, wenn wenn das so ein Ausmaß nimmt, dieser Film, willst du dir ja gucken, okay, was ist denn da dran? Reagiert der über? Ist der wirklich so schlimm?
Ja. Genau, das hast du ja auch schon angesprochen. Sony hat seine IT-Systeme aufgerüstet und muss auch Geld für Gerichtskosten bereitstellen. Weil logisch, zahlreiche Mitarbeiter oder Ex-Angestellte haben natürlich Klage eingereicht, weil Sony ihre sensiblen Daten nicht richtig geschützt hat. Und tatsächlich einigt sich dann Sony auch mit seinen aktuellen oder ehemaligen Mitarbeitern. Insgesamt sollen 8 Millionen Dollar an die Betroffenen gehen.
Insgesamt?
Ja. Ich habe
ja jetzt pro Person gedacht.
Was jetzt im Endeffekt nicht viel ist.
Also vor allem für US-Verhältnisse.
Ja. Sony zahlt demnach denjenigen, deren Daten an die Öffentlichkeit gelangt sind, 10.000 Dollar. Außerdem je 1.000 Dollar für Verluste durch Identitätsdiebstahl. Und das ist jeweils an eine Grenze gekoppelt. Also Sony schüttet Geld aus bis zu 3,5 Millionen Euro und bis zu 2,5 Millionen Euro.
Mhm.
Und der Konzern stellte 3,5 Millionen Dollar für Anwalts- und Gerichtskosten bereit.
Okay, finde ich tatsächlich, also wie gesagt, für US-Verhältnisse, wo ja, wenn der Kaffee zu heiß ist und es nicht auf der Verpackung steht, schon was weiß ich, wie viele Millionen einbringt.
Das ist, weil übrigens sind das auch Fake News.
Ja, das war jetzt ein Beispiel, das ist jetzt das prominenteste
Darüber könnten wir auch mal einen Skandalfall machen. Weil dieser Irrglaube, dass eine Oma am Kaffee...
Ja, nein, aber das ist jetzt ja das Beispiel quasi für US-Rechtssystem, dass der wirklich mit jedem blöden Kackfall...
So wie wir es aber in Deutschland denken.
Ja, es wird auch so sein, wenn wir das so denken. Aber trotzdem, also solche Settlements und so, die sind ja teils deutlich höher als ein paar tausend Euro, Dollar.
Ja, Schadenersatz insgesamt in den USA geht ja relativ schnell in den Millionenbereich, während du hier paar hundert Euro bekommst, um es dumm runterzubrechen. Ja. Aber ja, der Hack hat auch politische Auswirkungen. Im Januar 2015 belegen die USA Nordkorea mit Sanktionen. Betroffen sind 10 nordkoreanische Regierungsmitglieder sowie 3 Institutionen. Der nordkoreanische Geheimdienst, die staatliche Bergwerkgesellschaft sowie ein Rüstungsunternehmen haben keinen Zugang zum US-amerikanischen Finanzmarkt mehr. Zuvor sind auch schon andere Sanktionen gegen Nordkorea wegen dessen Atomwaffenprogramms in Kraft getreten. Also es war nochmal so ein Plus drauf wegen des Hacks. Und die US-Regierung hat nach dem Hack noch ein Gesetz erlassen, wie Unternehmen zu handeln haben, falls sie von einem Hack betroffen sein sollten. Ja, das war's tatsächlich von mir.
Vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Ich fand ihn sehr, sehr cool, fand ihn sehr interessant, sehr nahbar auch irgendwie. Ja. Man konnte sich da gut was drunter vorstellen, deswegen ja, hat Spaß gemacht, fand ich.
Ich fand es war auch mal wieder ein leichterer Fall, auch wenn zehntausende Menschen betroffen waren.
Ja.
Ja, aber es war mal nicht so düster und man konnte an der einen oder anderen Stelle vielleicht lachen.
Hoffe ich.
Deshalb nochmal, liebe Sophie, vielen Dank für deinen tollen Themenvorschlag. Ihr könnt uns auch jederzeit Themenvorschläge schicken, gerne an unsere Mail oder auf Insta, wie es euch lieber ist. Findet ihr alles nochmal in den Shownotes. Und falls ihr gerne Schatten und Skandale hört, empfehlt uns doch auch sehr, sehr gerne weiter an Freunde oder Familie oder auch dem netten Nachbar.
Irgendwem. Dem Bäcker in der Früh.
Ja.
Egal wem.
Wenn ihr irgendwann eine unangenehme Stille ausfüllen wollt, sagt doch einfach.
Hey, ich habe da nur einen Podcast gehört. Hör doch mal rein. Ja.
Das wäre auf jeden Fall ganz großartig.
Genau. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder zu meinem True Crime Fall.
Auch zum Thema Film und Serien. Ich freue mich schon. Ja. Habt eine gute Zeit bis dahin.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.